Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, oft ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, nämlich unsere Sprache. Wie wir mit unseren Kindern sprechen, entscheidet darüber, wie sie sich fühlen, wie sie über sich selbst denken und auch darüber, wie sie später mit anderen umgehen. Worte formen ja nicht nur Sätze, sondern ganze Lebensgeschichten. Sie können verbinden oder trennen, stärken oder schwächen und das meist ganz nebenbei im Alltag. Wir wollen heute hinschauen, welche Sätze sagen wir oft ganz automatisch, welche Botschaften verstecken sich dahinter und wie können wir mit kleinen Veränderungen große Wirkung erzielen. Darüber sprechen wir mit Psychologin, Familiencoachin und Expertin für gewaltfreie Kommunikation Alina Saal. Herzlich willkommen, Alina.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Alina, was war denn eigentlich dein persönlicher Aha-Moment, an dem dir bewusst wurde, wie sehr Worte wirken, gerade im Umgang mit Kindern?
Ich glaube, so diesen einen Moment, den gab es gar nicht so richtig. Ich erinnere mich ziemlich gut noch an meine eigene Kindheit und mit mir wurde halt ganz normal gesprochen. So die ganz klassische Erziehung, viel Druck, viel Funktionieren, viel Pflichten. Und daraus ergab sich dann für mich irgendwann, dass ich dachte, mehr mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich wäre hier falsch. Mhm. Und ich müsste erst was leisten, um geliebt zu werden. Ich bin nur richtig, wenn ich mich angepasst verhalte und so weiter. All diese tiefen Glaubenssätze, die wir oft unbewusst mit uns rumtragen halt.
Ja.
Genau. Und dann war ich schwanger und beschäftigte mich mit Psychologie und mit gewaltfreier Kommunikation und auch mit Entwicklungstraumata. Und ich habe verstanden, dass es gar nicht unbedingt mit mir zu tun hat, sondern dass es die Erziehung, die so prägend ist. Und als ich dann schwanger war, war mir klar, ich will es unbedingt anders machen als meine Eltern. Und das war so der Moment, hey, jetzt gehe ich los dafür, jetzt beschäftige ich mich damit, wie können wir es denn wirklich anders gestalten?
Okay, und warum sollten wir uns heute, also mehr denn je, mit der Wirkung unserer Sprache gegenüber Kindern beschäftigen?
Weil wir als Eltern immer das Beste für unser Kind wollen. Ne? Wir geben uns alle die größte Mühe, wir krempeln unseren kompletten Alltag um, wenn das Kind dann da ist. Mhm. Und dann ist es aber oft so, dass die ganzen unbewussten Glaubenssätze, die wir halt mit uns rumtragen, noch wirken und dann auch in unserer Sprache sich zu finden. Also wir benutzen dann unbewusste Sprachmuster, die wir übernommen haben, ohne dass wir es wirklich merken. Und dann geben wir das komplett unbewusst an unserem Kind weiter, obwohl wir das eigentlich gar nicht machen wollen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, sobald wir dann Kinder haben und auch gerne schon früher natürlich, dass das alles in uns wirkt und die Kinder sind ja im Endeffekt von uns total abhängig und die Kindheit ist so prägend, die ersten Jahre. Und dort werden ja Glaubenssätze verankert. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir da bewusst und reflektiert umgehen, wie wir denn eigentlich sprechen mit unseren Kindern.
Also unsere Sprache wird ja quasi zur inneren Stimme unserer Kinder. Wie funktioniert denn dieser Mechanismus genau?
Na, im Endeffekt lernen ja unsere Kinder durch unsere Worte, wie sie sich über sich selbst denken. Das heißt, die Kinder kommen auf die Welt und sie kommen zu uns und sie vertrauen uns ja komplett in allem, was wir sagen. Egal, was wir sagen, sie haben ja gar keine andere Wahl, als das nicht in Frage zu stellen. Sie glauben uns erstmal. Und das heißt, wenn wir jetzt was sagen, dann werden sie das auch nicht hinterfragen. Das heißt, wenn wir sagen, hey, du bist immer so unordentlich, dann hinterfragen sie das einfach nicht. Dann nehmen sie das als wahr und im Endeffekt bestimmt das dann seine Identität, die Identität des Kindes mit.
Hm.
Genau, und weil unsere Worte dann dieses Selbstbild so doll prägen und auch den inneren Monolog dieses Kindes dann prägen, ne? Also wenn wir zum Beispiel dauernd sagen, hey, dafür bist du noch zu klein, dann speichert das Kind irgendwann ab, ey, das kann ich anscheinend einfach nicht und verliert dann so Stück für Stück das Vertrauen in sich selbst. Und so werden dann unsere Worte nach und nach zur inneren Stimme unserer Kinder.
Okay, und was passiert im Inneren eines Kindes, wenn es jetzt regelmäßig so Kritik oder Drohungen oder auch abwertende Sätze gehört, auch wenn die jetzt nicht so krass gemeint sind?
Das Kind beginnt so Stück für Stück sich darüber zu definieren. Ne? Also wir sprechen vielleicht ein bestimmtes Verhalten an, aber das Kind wird das komplett in sein System aufnehmen und sich nach und nach halt darüber identifizieren und das als seine Eigenschaft abspeichern. Das heißt, wenn wir total genervt sind und sowas Blödes sagen oder sowas sagen wie, hey, jetzt reiß dich zusammen und ich habe gar keinen Bock mehr und du bist super anstrengend gerade, dann hört das Kind nicht raus, Mama sagt das nur, weil sie gerade müde ist oder angestrengt ist, sondern das Kind speichert im Endeffekt ab, ja, ey, ich bin hier zu viel, ich bin falsch, ich kann das nicht, ich bin vielleicht nicht liebenswert, wenn ich mich so und so verhalte. ich muss mich anders verhalten, damit ich geliebt bin. Im Endeffekt wird dann unsere Kritik ja zu seiner inneren Wahrheit, ne? Diese Bewertung oder diese Wertung, die wir vornehmen, wird zu seinem Selbstbild. Und genau, im Endeffekt ist das Kind dauernd in so einem Alarmmodus. Also es beeinflusst das Nervensystem, das löst Stress im Kind aus. Das Kind ist dann in so einem, ja, in so einem Alarmzustand im Kampf- oder Fluchtmodus. Und selbst wenn wir wollen, dass das Kind kooperiert, kann es das im Endeffekt gar nicht mehr, weil es ja gerade in so einer Angst ist. Es kann gar nicht mehr lernen oder zuhören, sondern es ist so, es schützt sich halt gerade.
Mhm. Unsere Formulierungen haben ja auch Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl eines Kindes, ne? Wie beeinflusst es denn, wenn wir häufig Dinge sagen wie stell dich nicht so an oder du bist zu sensibel?
Wir sagen das ja gerne, wenn das Kind traurig ist oder irgendwelche Gefühle hat, die wir eigentlich gerade einfach überhaupt nicht brauchen. Also wenn unser Alltag davon gestört ist. Und dann sagen wir sowas wie, hey, stell dich nicht so an, ich habe dafür jetzt gar keine Zeit. So. Ja. Wir wollen eigentlich, dass das Kind funktioniert. Und das Kind, wenn es aber wütend ist oder total in seinem Gefühl drin, hört es dann hört es nicht, stell dich nicht so an, sondern es lernt dann daraus, hey, meine Gefühle sind gerade falsch. Ich bin hier zu viel. Ich darf hier wieder nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Und im Endeffekt verlernen die Kinder daraufhin, dass sie sich selber vertrauen, dass sie ihre Gefühle fühlen dürfen und dass sie auch ihren Gefühlen trauen. Weil wir vermitteln ja als Eltern, die Gefühle sind gerade gar nicht so wichtig und die sind vielleicht auch wirklich nicht so richtig und die sollen einfach nicht da sein. Genau. Und im Endeffekt, langfristig führt es dann dazu, wenn es immer und immer und immer wieder sowas hört, ne, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, hör auf zu heulen, dann fängt es an, sich selbst zu unterdrücken, um richtig für uns zu sein, ne? Also die Kinder wollen ja immer, dass wir sie toll finden, dass sie wertvoll für uns sind. Und das wird sich dann anpassen, aber es wird sich nicht anpassen, weil es sich bei uns so sicher fühlt, sondern eher aus einer Angst heraus, dass es abgelehnt wird.
Hm. Jetzt hast du gerade schon so ein paar Beispiele genannt von sprachlicher Gewalt. Also wie sowas wie, nun stell dich nicht so an. Was gilt denn noch als normal? Aber sind jetzt aus deiner Sicht trotzdem Gewalt oder auch verletzend?
Verletzend, also es gibt verschiedene Arten. Ich habe die mal so ein bisschen versucht zu kategorisieren. Ich finde, zum Beispiel grundsätzlich können wir achtsam sein mit Bewertungen und alle möglichen Stempel, die wir einfach so unachtsam den Kindern so überdrücken. Sowas wie, du bist so faul, du bist so unordentlich, du bist so frech, auch du bist so schüchtern oder immer musst du übertreiben oder du bist wie deine Mutter, wie dein Vater zum Beispiel. Warum ich das schwierig finde, ist, weil wir da die Eigenschaften bewerten. Also sie greifen im Endeffekt das ganze Wesen des Kindes an und es geht gar nicht mehr um den Moment, was jetzt gerade ist, nicht um sein Verhalten, sondern wirklich um das ganze Kind an sich. Mhm. Und wenn wir auch sagen, immer, ne, du bist immer so schüchtern, dann kommt das Kind da ganz schwer wieder raus. Dann sind wir ganz schnell in diesem selbsterfüllenden Prophezeiung-Modus. Das Kind lernt, okay, das wird von mir erwartet, ich bin ja immer so schüchtern, also verhalte ich mich auch mal danach, weil es ist ja so, so bin ich halt, kann ich ja nicht ändern. Und so wird diese Art von Stempel auch wieder zu seiner inneren Stimme und es formt wieder ein negatives Selbstbild.
Lust auf eine kleine Pause? Im Alltag mit Kindern, Terminen und dem ganzen Chaos sollten wir uns unbedingt regelmäßig etwas Gutes gönnen.
Wie wäre es denn mit einem Kakao und Kollagen von Ancient & Brave? Das ist der perfekte Kakaogenussmoment und ganz nebenbei auch noch gut fürs Wohlbefinden.
Genau, denn das Pulver enthält geschmacks- und geruchloses Kollagen von grasgefütterten Rindern aus der EU. Und es löst sich super auf.
Außerdem ist es klinisch getestet und ganz einfach in den Alltag einzubauen, egal ob morgens, abends oder zwischendurch.
Übrigens, Ancient & Brave ist stolzes Mitglied von 1% for the Planet. Das heißt, dass 1% aller Verkäufe direkt an Umweltprojekte gehen.
Und bei Ancient & Brave sind es sogar 2%, weil sie überzeugt davon sind, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich super.
Ja, das klingt wirklich gut. Leckeren, cremigen Kakao genießen, wohlfühlen und gleichzeitig nachhaltig etwas Gutes tun. Quasi Win-Win-Win.
Für mehr Infos schau vorbei auf ancientandbrave.de/planet und sichere dir 20% mit dem Code Wunschkind.
Genau, das wäre das eine. Dann das zweite wäre für mich, wenn wir die Gefühle abwerten, ne? Das, was ich gerade schon angeschnitten habe, dass wenn wir sagen, jetzt heul doch nicht gleich oder das ist doch nicht so schlimm oder dafür musst du doch nicht traurig sein oder du bist echt zu sensibel zum Beispiel, sowas. Mhm. Das kommt beim Kind auch wieder so an, dass die Gefühle halt hier zu viel sind und falsch sind. Und das, was ich gerade schon so ein bisschen erklärt hatte, ne, es beginnt im Endeffekt dann, das zu unterdrücken, ohne sich zu spüren. Also es führt dazu, dass das Kind irgendwann komplett seine Gefühle unterdrückt hat und sich gar nicht mehr spürt und auch nicht mehr traut, sich den Raum für seine Gefühle zu nehmen. Ja, Und ganz klassisch wären dann eine weitere Art von normaler Gewalt, in Anführungszeichen, die wir halt oft sagen, wenn wir total selbst überfordert sind. Ja, ich zähle jetzt bis drei und wenn du da nicht aufgeräumt hast, dann schmeiß ich die Sachen weg. Oder ja, dann, wenn du nicht mitkommst, gehe ich halt ohne dich.
Okay, aber das ist ja, also das ist ja klassische Erziehung und tatsächlich Gewalt, dass wir darüber nicht sprechen, ist, also dass das nicht in Ordnung ist, das ist schon klar sozusagen. Wir reden ja jetzt über Dinge, wo auch bewusste Elternschaft vielleicht noch Fehler macht, die eben nicht bewusst sind. Also sowas wie, Mann, du bist immer so sensibel oder so. Das, da kann ich mir schon vorstellen, dass Eltern denken, oh, okay, das sage ich manchmal. Aber hier, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann hole ich die große blaue Tüte. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden, das ist klar.
Okay, super. Das ist doch auch...
Ja, das wäre wünschenswert.
Genau, also ich meine, aber dafür hören wir es echt oft. Also ich denke auch immer, alle wissen das doch schon. Und dann ist es doch so, dass ich das so oft höre. Also es werden echt so ganz plakative Sachen gesagt, wo ich denke, eigentlich müsste das doch jeder schon wissen.
Ja, okay, na gut. Aber vielleicht habe ich da zu viel Vertrauen in die Elternschaft, in die neue Elternschaft. Aber ja.
Ja, na, ich glaube, wir leben da auch noch so ein bisschen in einer kleinen Blase. Also vielleicht ist die Blase ja mittlerweile auch ein bisschen größer. Aber tatsächlich erlebe ich das auch noch ganz häufig im Alltag und denke immer so, Mann, ihr müsst es doch jetzt alle mittlerweile wissen.
Ja, oder sowas, ne? Wie, mach nicht wieder so ein Theater oder du verhältst dich ja wie ein Baby oder wenn das, ne, noch ein kleines Geschwisterkind hat, ja, du verhältst dich ja wie deine kleine Schwester hier gerade oder so. Das sind alles so Sachen, wo das Kind total verletzt wird damit, weil es nicht ja, also es verliert total das Vertrauen in sich und lernt im Endeffekt, es müsste ja anders sein und sich eher, also es müsste sich anders verhalten und darf nicht so klein sein, wie es eigentlich ja in Wirklichkeit ja noch ist.
Mhm. Ja. Aber selbst wenn wir jetzt zu Hause wirklich gut darauf achten, was wir sagen, dann gibt es ja auch noch die Kita und die Schule. Also welche Rolle spielt denn das Bildungssystem dabei, wenn es gerade um Dinge wie Selbstwert und Selbstbild geht?
Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil das hatte ich auch damals. Da dachte ich, ja, ich mache hier schon zu Hause ganz viel anders. Aber was ist denn, wenn das Kind dann wirklich in den Kindergarten geht? Und dann habe ich ja nicht mehr, da kann ich das ja nicht mehr so gestalten, wie ich es jetzt gerne hätte. Genau, und im Endeffekt sind die Kinder ja oft einen Großteil des Tages da. Und ich sehe das als Problem, dass sie da sind, weil das System sie ständig bewertet im Endeffekt. Ständig geht es um Vergleiche, es geht um Tests und Noten später. Und im Endeffekt gibt es dann Anerkennung bei guter Leistung. Und Fehler sind nicht erwünscht. Also Fehler gehören eigentlich nicht zum Lernen dazu, sondern sie sollten eigentlich komplett vermieden werden am besten. Ne? Es geht immer Hauptsache so gut wie möglich. Und ich finde, das Kind lernt dann ganz schnell, ich bin das, was ich hier leiste und ich bin eigentlich nur akzeptiert, wenn ich funktioniere, wenn ich mich anpasse. Und oft sind ja auch schon im Kindergarten, wie jetzt hier mit der großen Gruppe an Kindern ja so, also die können ja gar nicht auf jedes Kind eingehen, selbst wenn sie wollten, dass die Kinder sich einfach anpassen müssen zu einem gewissen Grad. Und da wird dann ganz schnell halt dieses Selbstwertgefühl an die Bestätigung von außen gekoppelt.
Mhm.
Genau, ja.
Okay, welche Unterschiede machen denn so scheinbar kleine Formulierungen im Alltag? Also ich kann natürlich sagen, hör auf jetzt, oder ich sehe, dass es dir gerade schwerfällt. Wie gelingt es mir denn, solche Formulierungen, die sehr harsch sind und die Beziehung beschädigen, zu vermeiden?
Genau, und da hast du ja gerade schon mal das gegenübergestellt. Da sagen wir halt nicht, wir wollen halt nicht mehr das Kind kontrollieren. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, hör auf, dann erwarten wir vom Kind, dass es irgendwie irgendwo mit auffällt, weil uns es gerade nicht passt. Und wenn wir stattdessen sagen, hey, ich sehe gerade, dass es dir schwerfällt, zum Beispiel ruhig zu bleiben oder das und das zu machen, dann ist da eine ganz andere Verbindung möglich. Also im Endeffekt geht es ja immer darum, wie wir in Verbindung mit unserem Kind bleiben, dass es sich sicher bei uns fühlt, dass es sich akzeptiert fühlt ohne Bedingungen. Und das können wir durch kleine Änderungen in unseren Worten total gut hinkriegen. Ne? Wenn wir zum Beispiel dieses Wort immer und du bist weglassen und dann eher darauf gucken, was sehen wir denn gerade am Kind? Was passiert denn da? Und das eher beschreiben, was wir wahrnehmen oder uns auch mitteilen, und statt das immer aufs Kind zu stülpen.
Okay. Und wie merken Kinder durch Sprache, dass sie wirklich so angenommen werden, wie sie sind? Also wie mache ich das als zum Beispiel Lehrerin jetzt? Ich bin ja an der klassischen Grundschule. Wie kann ich jetzt meinen Schülern durch welche Formulierungen kann ich ihnen sagen, ja, ich nehme dich so an, wie du bist?
Da geht es auch wirklich wieder um diese Akzeptanz, ne, diesen Raum zu öffnen. Also es geht jetzt mal um die Haltung. Kann ich denn eigentlich meinem Gegenüber gerade den Raum geben, dass er hier so sein kann und dann wirklich beschreiben, auch wieder, was ich sehe? Zum Beispiel, ich sehe, du bist gerade total traurig oder total verunsichert, weil du deine Hausaufgaben nicht hast. Oder auch wütend, weil ihr gerade Streit auf dem Schulhof hattet. Oder wenn das Kind irgendwie in der sechsten Stunde total drüber ist, das war ganz schön viel für dich heute, oder? Und es ist auch voll okay, wenn du gerade ungeduldig bist zum Beispiel. Also in dem Moment, wo wir den Raum öffnen und das Kind sehen, ist da eine Verbindung dahinter. Und das, was wir eigentlich immer versuchen, dem Kind mitzugeben, ist, du bist okay mit dem, was du da mitbringst und mit dem, was du fühlst. Und dann noch eine Ebene weiter, ich interessiere mich auch dafür, für dein Erleben. Und nicht nur für dein Verhalten, sondern wirklich für das, was dahinter steht. Und es ist, ich gebe dem den Raum und ich lasse es da sein. Und so fühlt sich das Kind dann im Endeffekt ja von uns gesehen und damit auch sicher. Also es hat nicht dieses, ich werde hier abgelehnt, sondern wir sind verbunden, wir sehen das Kind und das Kind wird in seinem Selbstwert gestärkt.
Mhm. Aber in der Schule, ich will dir nicht widersprechen, aber also klassischerweise an der Schule ist es ja nicht okay, wenn das Kind, auch wenn es jetzt drüber ist in der sechsten Stunde, sozusagen dann da ausflippt. Da sehe ich irgendwie so einen kleinen Spalt zwischen Theorie und Praxis. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Total. Kann ich total nachvollziehen. Das ist ein Riesenspagat. Ich wüsste tatsächlich auch nicht, wie ich das, wenn ich jetzt da alleine für 30 Kinder zuständig bin, wie das einfach umsetzbar ist. Das ist auch meine Kritik am Bildungssystem im Endeffekt, weil wir den Kindern, also weil es so schwer ist, den Kindern gerecht zu werden, finde ich. Dass sie wirklich da sein können mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Gefühlen. Und es ist total schwierig, dann alle unter einen Hut zu kriegen. Ich meine, wie viele Kleinfamilien stehen da und denken, wir wissen gar nicht, wie wir allen gerecht werden können. Und dann soll das in der Klasse passieren. Das ist, also ich verstehe, dass du dann nicht richtig, also es ist ein Riesenspagat, ja.
Ja, tragisch. Aber dann lass uns mal auf die Kommunikation in der Familie zurückkommen, weil da können wir Eltern ja tatsächlich etwas tun. Was sind denn so typische Alltagssätze, die Kinder schwächen, obwohl wir die eigentlich erstmal gut meinen?
Zum Beispiel, wenn das Kind total wütend ist oder total traurig, ne? Und wir haben schon alles versucht und es kommt nichts an und dann sagen wir, jetzt ist auch mal gut. Und dann sind wir, also eigentlich wollen wir ja sagen, es ist alles gut. Oder auch wenn wir sagen, alles ist gut, ja? Also wie viele Eltern sagen dann, ach komm, alles gut, du musst jetzt hier nicht lernen. Und im Endeffekt ist es dann wieder dieses Signal ans Kind, hey, deine Gefühle, also ich sehe deine Gefühle gar nicht, die sollen hier gerade nicht sein, die sind zu viel. Und wir negieren die auch so ein bisschen, indem wir sagen, es ist alles gut, weil es ist ja eigentlich nicht alles gut.
Ja.
Es ist ja einfach nicht, sonst würde es ja nicht weinen, sonst würde es ja nicht wütend sein. Das ist so also ein ganz plakatives Beispiel, was ich echt oft überall höre, auch als Erwachsenen sagen wir ganz oft alles gut. Und ich denke mir, ja, aber es ist doch gerade gar nicht gut. Und es ist auch okay, wenn es nicht gut ist. Ich glaube, wir sind ganz oft darauf bedacht, dass es bloß keine Tränen gibt, dass wir bloß niemanden enttäuschen, dass wir bloß uns selber halt nicht in Frage stellen und dann ganz schnell, ja, ist alles okay, ja, ist okay. Und dann deckeln wir aber damit, ne, im Endeffekt eine echte Verbindung, weil wir ja gar nicht dem Raum geben, was da eigentlich ist.
Na gut, dann lass uns mal drüber sprechen, was Eltern sagen können, um ihre Kinder zu stärken in solchen Situationen. Jetzt sagen wir auch, wenn Eltern in Eile oder überfordert sind oder so, gibt es da so magische Sätze, die du allen Eltern irgendwie ans Herz legen würdest?
Ich glaube, im Endeffekt ist so das Wichtigste die Grundlage, also dieses Gefühl von, ich hab dich lieb, egal was du machst, no matter what, ich hab dich lieb, so wie du bist und du darfst jetzt sein mit all deinen Gefühlen. Und was wir sagen können, was wir uns so, ne, merken können, ist dieses, ich sehe dich und ich möchte dich sehen mit dem gerade, was du mitbringst. Und auch wenn wir jetzt total im Stress sind, der angenommen, ich stehe am Herd und die Wäsche piept und was weiß ich, alle drei Kinder ziehen an mir und wollen irgendwas, dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich gar keinen Kopf dafür habe, ja, ey, ich höre euch, aber es ist mir gerade voll viel zu viel. Ich kann gerade nicht. Oder auch sowas wie, ich bin da, auch wenn ich gerade genervt bin. Also, dass wir einerseits dieses Zugeständnis machen und von uns sprechen, dass wir die Verantwortung bei uns lassen. Ich bin gerade gestresst, ich bin gerade genervt. Und ich bin trotzdem da oder ich bin in 5 Minuten da. Und es ist okay, dass du da bist. Also, ich bin darf da sein und du darfst ja auch sein. Ich finde es auch ganz hilfreich, auch zu sagen, ne, ich verstehe dich. Und ich merke, hey, dir geht's gerade nicht gut zum Beispiel. Und dieses Verständnis trotzdem zu zeigen, es ist voll okay, ich verstehe dich, du darfst da sein. Oder ich brauche kurz Zeit, dann bin ich ganz für dich da. Oder wenn mein Kind total im Ausflippen ist und ich aber auch die Ressourcen habe, dann können wir sagen, hey, wir schaffen das zusammen, du musst das nicht alleine machen. Genau. Das heißt, es braucht gar nicht immer eine Lösung für uns und auch nicht immer sofort die Bedürfniserfüllung, sondern erstmal Raum geben, uns Raum geben, dem Kind Raum geben, die Verantwortung bei uns lassen. Und manchmal ist es auch so einfach dieses, hey, es ist okay und ich akzeptiere dich einfach.
Punkt. Ja, im Alltag bleibt es ja manchmal auch durch den Stress und die ganzen vielen Termine schwierig, ja, möglichst empathisch zu sein. Hast du da so ein paar Tricks, wie es mir persönlich gelingt, empathischer auf mein Kind einzugehen?
Im Endeffekt ist es geht gar nicht darum, dass es jetzt irgendwie perfekt sein müsste oder wir immer empathisch sein müssten, sondern es geht eher darum, dass wir präsent sind, dass wir nicht so lapidar gut gemacht sagen und gar nicht richtig hinschauen, gar kein Interesse haben, sondern wirklich, dass wir da sind und den Kindern uns zuwenden in kleinen Momenten, die wir dann bewusst gestalten. Und da würde ich halt innehalten, kurz mal innehalten, bevor ich antworte, mal kurz checken, wo bin ich denn? Was ist denn da gerade beim Kind? Kann ich auf Augenhöhe runtergehen? Kann ich da mal kurz für mich in eine Verbindung gehen und dann erst antworten? Und dann auch wirklich beschreiben, was ich sehe, anstatt es irgendwie zu bewerten. Ne, also wenn das Kind jetzt mir irgendwas zeigen möchte, dann muss ich nicht sofort das Bild bewerten oder das, was es gemacht hat, sondern einfach erstmal, ey, das hast du mir gemacht, das willst du mir zeigen und was hast du denn da gemacht? Also erstmal Interesse zeigen und wirklich sich mit dem Kind verbinden. Und auch gerne in Ich-Botschaften sprechen, anstatt das irgendwie aufs Kind immer direkt zu stülpen. Also statt, ne, du machst mich wahnsinnig, lieber, mir ist das gerade zu viel, ich brauche kurz Pause.
Welche Alternativen hast du denn zu diesen klassischen Erziehungssätzen? Also dieses, wenn du das machst, dann oder auch jetzt reicht's oder so. Hast du da Sachen, die du Eltern empfehlen kannst?
Ja, da würde ich im Endeffekt auch sagen, bevor ich sage, wenn du das machst, dann zum Beispiel, du kommst zu Hausarrest oder so, oder jetzt reicht's, das geht gar nicht, dann würde ich auch eher sagen, hey, ich sehe, es ist gerade voll schwierig für dich, zum Beispiel das zu tun, was ich von dir möchte. Und lass uns gemeinsam überlegen, was brauchst du denn? Was ist denn gerade dein Bedürfnis? Wie kann ich dir zum Beispiel helfen, dahin zu kommen, dass wir das zusammen schaffen? Und auch einfach vermitteln, dass es nicht alleine dadurch gehen muss, sondern dass wir halt zusammen einen Weg finden werden. Und wenn ich jetzt aber auch gerade merke, hey, ich schaffe das nicht, ich bin gerade drüber, ich brauche gerade Pause, dann kann ich auch einfach wieder mich mitteilen und sagen, ey, ich merke, dass ich gerade an meine Grenzen komme, ich brauche mal kurz einen Moment, um hier ruhig zu bleiben. Oder ich setze mich auch zusammen mit dem Kind hin und sage, hey, lass uns kurz zusammen durchatmen und dann sprechen wir nochmal weiter. Genau. Also es geht im Endeffekt geht's wirklich darum, in Ich-Botschaften zu sprechen, ne? Mich mitzuteilen, statt irgendwie Schuldzuweisungen zu machen oder zu drohen und wirklich ihr Interesse zeigen, statt zu drohen, wirklich, was brauchst du, um das und das zu tun und auch wieder das Kind verstehen. Was kann das Kind dann gerade überhaupt leisten? Kann es gerade kooperieren? Hat es vielleicht schon richtig viel kooperiert und ist gerade einfach, es kann nicht. Und so kann ich mich viel besser mit dem Kind verbinden und empathischer mit ihm sprechen, als wenn ich jetzt rechts aber oder sowas sage.
Ja. Alina, welche Rolle spielt denn Sprache im Umgang mit Gefühlen von Kindern?
Es ist total wichtig, dass wir die Gefühle anerkennen und das können wir halt im Endeffekt durch über unsere Sprache machen. Und warum es so wichtig ist, dass die Gefühle wirklich da sein können, habe ich ja schon ein bisschen erklärt. Also es ist einerseits diese Verbindung zum Kind und dieses, ey, ich darf hier sein mit all meinen Gefühlen, ansonsten lerne ich muss sie unterdrücken. Und wir können lernen, dass Gefühle als Wegweiser, also Gefühle als Wegweiser zu sehen und nicht als Störfaktoren. Wenn ich Wut nur als Störfaktor sehe, dann gehe ich damit ganz anders um, als wenn ich sehe, okay, da könnte ein Bedürfnis dahinter stecken. Und das Gefühl zeigt mir gerade, was mein Kind braucht. Und dann kann ich mein Kind ganz anders verstehen und ihm ganz anders begegnen. Und warum das so wichtig ist, dass wir die Gefühle wirklich da sein lassen und die nicht einfach wegschieben wollen, ist, dass wenn wir sie unterdrücken und wenn das Kind lernt, sie zu unterdrücken, dann sind sie nicht weg. Sie werden auch nicht weniger, sondern sie werden entweder wirklich richtig viel lauter oder sie werden ganz stumm und bleiben aber im System stecken. Und dann haben wir als Erwachsene ganz oft Probleme damit, unsere Gefühle zu fühlen. Und das ist ja im Endeffekt, da schließt sich, finde ich, der Kreislauf so ein bisschen. Warum kann ich denn die Wut meines Kindes so schlecht aushalten? Ja, weil ich sie selber früher nicht fühlen durfte. Und deswegen machen wir den Kindern so ein Riesengeschenk damit, wenn wir die Wut da sein lassen und die auch benennen, weil dann das Kind einerseits sein inneres Chaos ein bisschen zu ordnen weiß, ne? Okay, das ist Wut. Und auch lernt, hey, Wut ist hier okay, das ist ein Gefühl, das darf hier sein, das ist ein Wegweiser, ich kann schauen, okay, was für ein Bedürfnis ist denn dahinter, aber es wird hier nicht abgelehnt. Genau, also einerseits stärkt das das Kind, weil es einfach emotional kompetent umgehen kann mit seinen Gefühlen und sorgt dafür, dass das System im Fluss bleibt, wie ich das immer gerne sage, dass es halt nicht im System stecken bleibt. Und für spätere psychische Erkrankungen sorgen kann.
Okay, aber wie hilft Sprache jetzt dabei, diese Gefühle zu begleiten, statt sie zu unterdrücken, also indem ich sie benenne und Das reicht schon oder muss da noch mehr sein?
Ja, also das zu benennen ist schon so ein Riesenschritt. Ganz oft sagen wir halt, ey, das ist doch nicht so schlimm, ne? Oder das war das, du bist doch schon groß, das kannst du doch schon. Oder ja, alles gut, wie ich vorhin schon meinte, das ist doch kein Grund zu weinen. Wir können halt dann wirklich dieses Gefühl und das Kind wieder, was wir sehen, benennen. Du bist gerade traurig und ich bin bei dir. Ich bin da und wir schaffen das zusammen. Und das, was Kinder brauchen, ist ja dann, dass wir ruhig bleiben und halt nicht auch traurig werden oder nicht das Gefühl wegmachen wollen oder nicht auch wütend werden, sondern einfach dieser sichere Hafen sind und mit dem Kind das Gefühl zu regulieren. Da kann es auch das Kind das Gefühl viel, viel leichter regulieren dann oder viel schneller später. Genau, und das ist super wichtig für unsere Bindung, weil da ja wieder das Vertrauen aufgebaut wird, weil das Kind sich emotional angenommen fühlt von uns. Und das schafft Vertrauen und eine super sichere Bindung zu unseren Kindern.
Warum fällt es uns Erwachsenen so oft schwer, die starken Gefühle bei Kindern sprachlich zu begleiten? Und wie können wir das besser lernen?
Naja, das kommt ja auch im Endeffekt dadurch, dass wir oft einfach ganz anders erzogen worden sind, ne?
Ja.
Also wenn unsere Wut früher nicht da sein durfte, wenn unsere Trauer nicht da sein durfte, wenn wir nie gelernt haben, hey, wie geht's denn eigentlich anders? Wenn wir keine Vorbilder hatten, ja, dann wie können wir denn von uns erwarten, dass wir das auf einmal alles können und wie können wir das anders machen? Wir wissen ja dann gar nicht, wie.
Ja.
Also wir haben einerseits keine Vorbilder, dann fehlt uns manchmal das Bewusstsein, weil das so auf Autopilot läuft und dann fehlt uns so, wer, was sagen wir denn dann? Was sind denn die Alternativen? Und wenn wir dann noch die Gefühle schwer aushalten, weil wir selbst die jahrelang unterdrückt haben, dann ist das umso schwieriger.
Mhm.
Ja, daran liegt das, finde ich.
Total. Aber also, was würdest du den Eltern sagen, die jetzt erkennen, oh, also ich möchte eigentlich meine Sprache ändern, aber ich falle ganz oft in alte Muster zurück?
Ich würde den Eltern sagen, dass das super cool ist. Ich feiere die mega dafür, dass sie was ändern wollen und dass sie das sehen, dass sie in alten Sprachmustern zum Beispiel stecken. Und das ist ja schon ein Riesenschritt. Das ist im Endeffekt ja die halbe Miete. Veränderung fängt ja mit Bewusstsein an. Wenn wir es nicht bewusst haben, kann sich auch nichts verändern. Und in dem Moment, wo wir sagen, hey, ich bin motiviert, was zu ändern, wie cool, da kann es losgehen. Und dann muss es auch nicht ab heute alles perfekt sein, sondern wir machen Schritt für Schritt, werden wir uns bewusst, wie spreche ich eigentlich mit meinen Kindern und was denke ich eigentlich? Also was denke ich auch über mein Kind? Was habe ich für Vorstellungen von Kindererziehung? Ich kann mich fragen, hey, wie bin ich als Kind behandelt worden, wenn ich wütend war? Und was hätte ich da vielleicht gebraucht? Was hätte ich als Kind früher gebraucht von meinen Eltern, wenn ich in meinen Gefühlen wäre, zum Beispiel in schwierigen Situationen, die heute schwierig für mich mit meinem Kind sind? Genau. Und dann kann ich schauen, wie spreche ich mit meinem Kind? Würde ich so mit einem Menschen sprechen, den ich liebe und respektiere? Also zum Beispiel einer guten Freundin? Wenn ich nicht mit einer guten Freundin so sprechen würde, dann kann ich mich nochmal fragen, ey, warum mache ich das denn mit meinem Kind? Ist das vielleicht weniger wert? Denke ich das gerade, dass ich jetzt hier die Macht hätte und mein Kind nicht so viel Respekt verdient? Oder woher kommt es? Und ich finde auch super spannend ist, was wir ganz oft unbewusst machen und was uns ja dann auch so triggert, dass wir das persönlich nehmen, was das Kind gerade macht oder sagt. Also zum Beispiel, ne, ganz plakativ jetzt, du scheiß Mama. Warum nehme ich das persönlich? Und das kann dann super tief gehen und ich kann mich und meine Glaubenssätze und mein System viel besser verstehen und auch dann lernen, im Umgang mit meinem Kind dahinter zu schauen. Also hinter dieser Aussage, die mich da gerade so triggert, die Selbstaussage des Kindes zu hören. Und indem ich die Selbstaussage höre, kann ich ganz anders antworten auf das Kind, ne? Also zum Beispiel, du scheiß Mama. Da kann ich dann sagen, hey, du bist ja gerade total wütend auf mich. Und muss es aber gar nicht mehr persönlich nehmen, weil ich das Kind einfach verstehe.
Also nicht auf dem Beziehungsohr hören, sondern auf dem Selbstoffenbarungsohr und dann klappt das schon.
Ist auf jeden Fall eine riesen Stellschraube, finde ich, genau. Dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, ja.
Jetzt kommt es ja im Alltag in solchen Situationen öfter vor, dass ich merke, oh, ich habe mein Kind unbewusst verletzt. Wie kann ich denn mit diesen Schuldgefühlen umgehen?
Ja, wenn du jetzt merkst, ne, scheiße, ich habe jetzt schon wieder was gesagt, was ich gar nicht sagen wollte und jetzt bin ich schon wieder in diesem Meckern und diesem Drohen drin, dann finde ich, das ist total okay, dass die Gefühle da sind. Und das ist super, weil diese Gefühle zeigen uns, ja, hey, mir ist mein Kind wichtig. Wenn ich diese Schuldgefühle danach nicht hätte, dann wäre die Motivation, was zu ändern, ja gar nicht da. Dann würde ich denken, ach, alles ist okay, dann muss ich ja nichts ändern. Und wie man damit umgehen kann, finde ich, dass wir uns bewusst machen, dass die Schuldgefühle uns im Endeffekt ja nichts bringen. Die verbinden uns nicht wieder mit unseren Kindern und sie sind uns auch nicht dienlich. Also es bringt mir als Mutter überhaupt nichts, wenn ich mich jetzt stundenlang im Bett wälze mit Schuldgefühlen abends und nicht schlafen kann und dann am nächsten Morgen deswegen müder bin und nicht für meine Kinder da sein kann. Also ich finde, wir können auch liebevoll lernen, mit uns umzugehen und uns beim Wachsen gegenseitig zu unterstützen und uns einfach den Raum geben, dass wir auch da sein dürfen mit unserem Rucksack, mit unseren Gefühlen. Und das Gute ist, dass wir alles reparieren können. Also ich glaube, niemand hat eine perfekte Kindheit und die muss es auch gar nicht geben, sondern eher, ey, wir können immer wieder in Verbindung gehen. Egal, was wir machen oder gesagt haben, wir können immer wieder uns mit dem Kind verbinden. Wir können uns entschuldigen. Wir können uns mitteilen, sagen, ey, das fand ich gestern richtig blöd von mir, wie das mit dem Zähneputzen gelaufen ist. Oder mit dem ins Bett bringen. Lass uns das nochmal anders machen. Ich will das unbedingt lernen. Wenn wir das beim Kind, dem Kind vermitteln, dann ist da eine ganz andere Basis da. Mhm. Weil das Kind auch nicht erwartet, dass wir perfekt sind. Genau. Und deswegen finde ich, solange wir mit dem Kind in Verbindung sind, ist alles okay.
Was ist denn oder was wäre denn der erste kleine Schritt, wenn jetzt HörerInnen davor sitzen und denken, okay, ich möchte was ändern, ich möchte bewusster sprechen. Was wäre denn der erste kleine Schritt, den heute jede oder jeder gehen kann, um bewusster mit den eigenen Kindern zu sprechen?
Ich finde diesen Spruch so toll, so achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden Taten und ich glaube, achte auf deine Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Was wir heute tun können, ist, dass wir auf unsere Gedanken achten. Mhm. Also es wirklich aber bewusst machen, was läuft denn da eigentlich auf Autopilot die ganze Zeit? Ob wir uns jetzt hinsetzen und meditieren und mal wirklich hochkommen lassen, was ist denn da eigentlich alles? Was läuft denn da in unserem System? Oder auch uns ganz konkret fragen, was denke ich denn über mein Kind? Was denke ich über Kindererziehung? Was denke ich wirklich darüber? Was denke ich über mich als Mutter? Und dann einfach uns selbst mal zuhören, was kommt denn da hoch? Und diese kleinen Sätze, die ich vorhin meinte, dass wir bewusster sprechen und in Verbindung mit unserem Kind bleiben, dieses ich sehe dich und ich höre dich, das ist so ganz essentiell. Wie wir das vermitteln, ist fast egal, aber das ist so, dass die Verbindung, das schafft die Verbindung zu unseren Kindern. Mhm.
Welche Auswirkungen hätte es denn, wenn wir alle beginnen würden, unsere Kinder mit Sprache zu stärken, anstatt zu kontrollieren?
Das finde ich super spannend. Weil im Endeffekt wollen wir ja alle so gerne Frieden haben. Gerade ist ja auch dieses Friedensthema ganz aktuell. Und wir können im Kleinen bei uns anfangen. Wenn wir unsere Kinder mit unseren Worten stärken, wenn wir aufhören, sie ständig kontrollieren zu wollen, wenn wir wirklich ins Vertrauen gehen, dann schaffen wir in unserer kleinen Welt Frieden. Und wir begleiten stärkere Kinder mit größerem Selbstvertrauen. Die werden dann zu gesünderen, sich selbstvertrauenden Erwachsenen ohne viele psychische Probleme. Und was wir ganz jetzt konkret im Alltag hätten, wäre viel mehr Verbindung zu ihnen. Viel mehr Familien, die wirklich in Verbindung wären, die nicht sich trennen lassen von Streit oder Trotzphasen oder irgendwelchen Krisen. Die hätten weniger Machtkämpfe und im Endeffekt dann auch eine empathischere Gesellschaft.
Jetzt zum Abschluss unseres Podcasts. Was wäre denn deine Herzensbotschaft an alle Eltern, die gerade zuhören?
Meine absolute Herzensbotschaft wäre, dass wir wieder ins Vertrauen gehen, unseren Kindern wieder mehr vertrauen. Dass wir nicht dauernd dazwischen gehen, die nicht kontrollieren wollen, denen wirklich einfach was zutrauen und die machen lassen. Sie begleiten, nicht einfach komplett weggehen, sondern wirklich sie begleiten, aber ihnen vertrauen. Und dann ist es, dann können wir unsere Erwartungen einfach mal hinterfragen und zusammen lernen, dass wir wieder kindgerecht und klar sprechen, sodass sie uns auch verstehen können und dass wir verbunden sind und uns lieber, dass wir Brücken bauen und keine Mauern mehr zu unseren Kindern hochziehen. Ja.
Was für ein wunderbares Schlusswort, liebe Alina. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns für dieses wichtige Thema heute sensibilisiert hast. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie viel Kraft Worte wirklich haben.
Danke. Ich freue mich.
Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Eltern nach dem Hören der Folge noch ein kleines bisschen bewusster mit ihren Kindern umgehen. Das muss nicht 100% perfekt sein, aber es sollte immer ganz viel Herz dabei sein. Und das ist genau das, was unsere Kinder brauchen. Eltern, die hinschauen, die sich trauen, anders zu sprechen und die zeigen, Sprache kann verbinden. Und wir freuen uns, wenn ihr euch auch nächste Woche wieder mit uns verbindet. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über die Kommunikation mit Kindern zu hören, lege ich euch noch die Folge 133 ans Herz, in der wir mit Michelle Liosi darüber sprachen, wie wir kinderleicht ins Gespräch mit unseren Liebsten kommen. Und in Folge 177 war Nicola Schmidt zu Gast und sie hat uns erklärt, wie wir mit Kindern über schwierige Themen wie den Tod, Sex oder Empathie sprechen können. Wir verlinken diese Folgen in unseren Shownotes und dort erfahrt ihr auch mehr über Alina. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.